Morgen, ihr Lieben. Willkommen zur Predigt. Ich lese uns den Predigttext aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 65, die Verse 17 bis 25. Denn siehe, ich, Gott, will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erfüllt, erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Das Schönste kommt noch. Jesajas Prophetie, meine Lieben, bezieht sich auf die Wiederherstellung des Volkes Israel und Jerusalems nach der Unterdrückung und Zerstreuung, bevor der Herr einen neuen Himmel und eine neue Erde erschafft. Und das ist auch nicht für uns Menschen und auch für die Juden damals nicht einfach zu verstehen, dass der Vers 1 in unserem Text nicht unbedingt getrennt ist vom Vers 2. Der Vers 1 bezieht sich auf die neue Welt Gottes. Und ab dem Vers 2 bis zum Vers 25 auf ein Zeitalter davor, wo Gott noch einen besonderen Plan mit seinem Volk hat. Die Bibel sagt, dass das Schicksal Israels untrennbar mit dem Schicksal der Welt, auch mit unserem Schicksal, verbunden ist. Unser Textabschnitt, ich sagte es gerade, spricht von einem Zeitalter des Kosmos, bevor Gott alles völlig neu erschafft. Dieses Zeitalter, von dem unser Text ab Vers 2 spricht, spielt noch auf der alten, aber völlig erneuerten Erde wieder, auf der Jesus als König regiert. Erst danach schafft der Herr einen neuen Himmel und eine neue Erde. Uff! Es ist nicht so einfach, was uns Jesaja da so zumutet. Das Schönste kommt noch, Gottes neue Welt. Was war die Situation damals zur Zeit der Prophetie Jesaja 65? Reste des Volkes waren nach 70 Jahren aus der babylonischen Gefangenschaft in ihre Heimat zurückgekehrt. Diese Prophetie beflügelte natürlich ihre Hoffnungen, die ja schon viel älter war als der Zeitpunkt, als sie zurückgekommen waren. Und sie bezogen das natürlich auf ihre Situation. Ihr Volk, ihre Nation, Israel sollte durch Gott zu ungeahnter Größe und Ruhm kommen. Frieden sollte herrschen. Keiner sollte mehr umsonst arbeiten. Man sollte alt werden wie die Bäume. Ich nehme an, Mammutbäume, die werden wie alt, keine Ahnung. Richtig alt. Also das waren schon wunderbare Erwartungen, die man daran geknüpft hat. Jetzt war die Zeit offensichtlich da. Aber was fanden Sie stattdessen vor in dem Land? Eine Hauptstadt, ein Tempel, die in Trümmer lagen, Städte, Dörfer, das ganze Land, ich sag's mal mit meinen Worten, war im Eimer. Es war kaputt. Und alle hochfahrenden Hoffnungen zerplatzten wie Seifenblasen. Die Realität entsprach nicht der Prophetie, auf die man so große Hoffnungen setzte. Die Verheißung Gottes, wo war die Erfüllung? Konnte man darauf bauen? Wo war Gott in der Situation? Sah er die Realität nicht? Galt sein Wort nicht mehr? Diese Fragen stellen auch Christen, die Kinder Gottes sind, bis heute. Wie können solche Bibeltexte wie unser Predigtext heute uns ganz praktisch im Hier und Heute helfen? Das Erste, was uns bewusst sein muss, ist, dass unser Gott in großen, sehr, sehr großen Zeitabschnitten rechnet. Wir sind atomuhrgesteuert. Volker, Millionstel Sekunde oder noch mehr? Wahrscheinlich. Ungefähr. Aber genau das ist nicht Gottes Problem, aber scheinbar unseres. Wenn Gottes Plan aus unserem Zeittakt läuft, ist er auf einmal für uns verwirrend, nicht wahr? Dabei sollten wir immer wieder eines begreifen. Meine Brüder und meine Schwestern, liebe Freunde, wir leben im Vorläufigen und noch nicht im Vollständigen. Allem, was wir vor Augen haben, haftet das Vorläufige und das Bruchstückhafte an. Die Verführung ist groß, sich weltfremden Zukunftsfantasien zu öffnen und sich darin zu verlieren. Für Christen heißt es, nüchtern zu bleiben und nicht einen menschlich getakteten prophetischen Fahrplan aufzustellen. Der würde nur enttäuschen. Weil das Schönste kommt noch, Gottes neue Welt, weil Gott sie schafft, können wir uns freuen. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe, spricht der Herr. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen. Das Schönste kommt noch, Gottes neue Welt erschafft der Herr. Und wir werden aufgerufen zur Mitfreude auf das Ganze, was noch kommen soll. Und zwar an der Freude Gottes, an Gottes Schöpfermacht mit seinem Volk Israel. Sollten wir uns mitfreuen, dass Gottes Volk zur Ruhe, zum Frieden, zum Wohlstand und vor allen Dingen zur Anbetung Gottes kommen wird? Ja, ich denke, wer ein Herz für Gottes Neuschöpfung hat, hat auch ein Herz für Israel, dem Volk Gottes. Juden kommen in der Gegenwart und in der Vergangenheit, in den Jahrzehnten der Vergangenheit, seit Jahren zum Glauben an ihren Messias Jesus. Es gibt viele messianische Gemeinden. Das Bruchstückhafte, die Rückkehr des Volkes im Land, obwohl noch gar kein richtiger Friede herrscht, das Bruchstückhafte können wir erkennen und können uns daran freuen. Das Ganze, die Hinwendung des ganzen Volkes Israel, die Befriedung des ganzen Heiligen Landes, wird einmal kommen. Schon jetzt noch nicht. Wir leben im Bruchstückhaften und noch nicht im Vollkommenen und im Ganzen. Aber Freude auch an den christlichen Geschwistern. Wir fragen uns natürlich, okay, Israel, schön und gut, wir kriegen die Nachrichten mit. Jetzt war wieder eine Massenhysterie, jetzt sucht man nach den Ursachen und so weiter. Impfweltmeister, ja, okay. Aber okay, was hat das mit mir zu tun? Ist das nicht alles fromme Augenwischerei? Ist das, was wir da im Gottesdienst hören, nicht eine nette Ablenkung für jetzt die Länge eines Gottesdienstes? Okay, da kann ich auf andere Gedanken kommen, aber spätestens nach Ende des Gottesdienstes habe ich wieder mit den Problemen von quengelnden Kindern, blödem Homeschooling, meinen Trauerschmerz, Krankheiten und meinen Alltagssorgen zu tun. Und Gott? Was sagt unser Text? Gott spricht, siehe, diese neue Welt hat schon angefangen. Schau hin, werde froh, denn wer sich Jesus ganz anvertraut hat und wer durch Jesus zu Gott Vater im Himmel sagen kann, der hat schon Anteile an Gottes neuer Welt, der erfährt eine Neuschöpfung oder hat eine Neuschöpfung erfahren. Wir lesen im Neuen Testament, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die christlichen Geschwister, Beweis für Gottes neue Schöpfung, für Gottes neue Schöpfermacht. Und der Apostel Johannes schreibt in seinem dritten Brief in Vers 4, es gibt für mich keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder so leben, wie es der Wahrheit entspricht. Die christlichen Geschwister, der christliche Bruder, die christliche Schwester, die mit Jesus leben, Grund zur Freude, Freude an Gottes Neuschöpfung. Wir lesen im ersten Petrusbrief, da spricht Petrus zu den Brüdern und Schwestern, quasi zu uns. Jesus liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt, obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Manchmal ist sie ziemlich verdeckt, ganz tief in unserem Herzen, aber immer wieder kommt sie durch. Dieses Ahnen, diese Sehnsucht, diese Freudenaugenblicke. Ihr erreicht ja das Ziel eures Glaubens, nämlich die Rettung eurer Seelen. Freude auf unser Glaubens- und Lebensziel. Schon jetzt, die Vollendung kommt noch. Das Schönste kommt noch, Gottes neue Welt. Weil Gott sie schafft, können wir uns freuen. Das Zweite, das Schönste kommt noch, Gottes neue Welt. Deshalb haben wir Lebensmut. In Jesajas Prophetie erkennt man, ich sagte schon, eine scheinbare Unstimmigkeit zwischen Vers 1 und Vers 2. Jesajas Prophetie geht in eine letzte Zukunft. Die Bibel spricht im Neuen Testament, im einzigen prophetischen Buch des Neuen Testamentes, der Offenbarung in Kapitel 20 von einer Zeitepoche, die der neuen Schöpfung vorausgeht. Da ist einige Male vom tausendjährigen Reich in 6 Versen die Rede. Wahrscheinlich ist das die Ergänzung zu Jesaja 65. Ich drücke mich vorsichtig aus. Und dieses Reich, dieses kommende Reich, wird noch auf der alten Erde, aber unter völlig veränderten Bedingungen entstehen. Die Menschen werden steinalt werden. Die Tierwelt und die Natur wird sich verändern. Aber in der vorletzten Etappe dieser Welt bleibt das Sterben müssen. Denn unser Predigtext sagt, es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Also der Marco, der kommt gar nicht vor mit seinem halben Jahrhundert. Du wärst wahrscheinlich noch ein Embryo, wenn man in dieser Zeitepoche denkt. Wer 100 Jahre alt wird, der gilt noch als junger Spund. Also eine völlig veränderte Natur auf der alten Erde. Selbst ein langes, erfülltes Leben ist nicht Gottes letzte Antwort. Erst nach diesem Zeitalter, im neuen Himmel und der neuen Erde, gibt es keinen Tod mehr. Aber noch, meine Lieben, ist es nicht so weit. Noch ereilt der leibliche Tod uns alle. Daran hat sich auch seit den Tagen Jesu nichts geändert. Schmerzlich vermissen wir unsere Lieben. Aber dem Tod ist durch die Auferstehung Jesu die letzte Macht genommen. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Das Leben hat gesiegt. Sie haben es gehört in den Anbetungsliedern. Wer an Jesus glaubt, der hat schon ewiges Leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er die Augen hier schließt, öffnet er im nächsten Augenblick im Paradies beim Vater im Himmel mit neuen Augen und erweckt zu neuem Leben. Zurück zu den Juden. Wo war Gott inmitten der Zerstörung? Es sollte doch alles anders, alles besser werden. Stattdessen Trümmer und Resignation. Damit hatte man nicht gerechnet. Wieso denn Lebensmut? Und jetzt, warum Häuser bauen, wenn Feinde sie wieder zerstören können? Warum Weinreben pflanzen, wenn die Ernte verloren geht? Warum Kinder in die Welt setzen, wenn es für sie keine Zukunft gibt? War das Leben nicht sinnlos geworden? Lohnte es sich überhaupt noch, Gott zu vertrauen? Wo war Gott mitten der Zerstörung? Wisst ihr, meine Lieben, aus persönlichem Erleben, aus persönlicher Betroffenheit muss ich bekennen, es gibt Zeiten, in denen wir Gott nicht spüren. In denen es scheint, dass unser Gebet und unser Flehen nicht gehört wird. Aber er lässt uns durch den Propheten Jesaja hinein in alle unsere Anfechtungen und Zweifel sagen: So spricht der Herr. Da steht Yahweh. So spricht Yahweh. Und Yahweh heißt: Das ist mein Name. Ich bin, der ich bin. Ich war, der ich war, und ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der ewige, ich bin da. Auch wenn ihr mich nicht spürt, ich bin da. Für das Heute gibt er uns Kraft, obwohl er nicht alle unsere Fragen beantwortet und Tragisches nicht erklärt. Lasst uns ihm in aller unserer Not trotzdem weiter vertrauen, mit einem zitternden und verzagten Glauben, auch wenn wir ihn und seine Lebensführung nicht immer verstehen. Unser Gebet könnte dann sein: Ich komme auf dich gerade nicht klar, Herr. Hilf mir, jetzt dir weiter zu vertrauen. Denn es ist nicht alles düster, meine Lieben. Es ist nicht alles dunkel. Lasst uns hinschauen und erkennen, wo der Herr in unserem Leben kleine Blumen der Hoffnung unter vielen, vielen Unkräutern wachsen lässt. Gott hat den Juden den jahrzehntelangen harten Wiederaufbau ihres Landes, das in Trümmern lag, nicht erspart. Aber er schickt ihnen Mutmacher, die anpacken und die motivieren. Einen Esra, einen Nehemia. Esra heißt übersetzt Hilfe. Nehemia heißt übersetzt Trost. Hilfe und Trost und harte Wiederaufbauarbeit. Beides gehört zusammen. Inmitten der Situation, im bruchstückhaften Mutmacher. Ein Esra, ein Nehemia und auch andere, die im Alten Testament erwähnt werden. Es ist wie bei einem Puzzle. Wer von euch puzzelt? Zwei? Na Leute, euch geht eine Lebensqualität verloren. Puzzelt. Also das ist schon, das Zuschauen, das macht schon, macht mich schon ganz rattig. Also ich habe früher auch, aber jetzt im Augenblick nicht. Wir haben bei uns im Wohnzimmer seit einiger Zeit einen riesen Puzzle liegen. Ich habe keine Ahnung, Priska, wie viele Teile? Tausend. Tausend Teile. Muss man sich durch. Tausend Bruchstücke. Und Silas und Priska puzzeln mit einer, echt, mit einer Engelsgeduld. Woran orientieren sie sich, um überhaupt vorwärts zu kommen? An dem fertigen Bild, das auf dem Karton aufgedruckt ist. Und ich sage euch, manche Puzzleteile sehen scheinbar völlig identisch aus. Da sehe ich keinen Unterschied. Aber es gibt diese Unterschiede, obwohl alle scheinbar gleich aussehen. Passen sie doch nicht zueinander. Was hat man vor sich, wenn man voller Erwartung, wahrscheinlich auch, weil man es weiß, den Karton öffnet? Einen riesen Haufen Puzzlestücke. Ein Chaos ohne Sinn. Ohne Orientierung am aufgedruckten Bild lohnt es sich gar nicht anzufangen. Jetzt ist das Riesenpuzzle fast fertig. 80% ungefähr. Einige Puzzleteile sind noch übrig. Schaut, so ist es mit dem Wort Gottes. In der konkreten Not klemmt es, passt es überhaupt nicht. Es hilft auch nicht weiter, im Augenblick vielleicht. Wenn wir uns aber unter Gottes Führung beugen, wenn wir sagen, deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, deine Wege sind nicht unsere Wege, jetzt verstehe ich dich nicht, Herr, aber hilf mir zu vertrauen, auch wenn ich dich nicht verstehe, dann erkennen wir im Rückblick manchmal die Zusammenhänge. Aber, ich bleibe beim Puzzle, erst die Vorausschau auf das Ganze, auf das Vollkommene, auf das Fertige, macht Mut, an den Bruchstücken zu arbeiten. Erst die Verheißung Gottes von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, das Bild des Ganzen, gibt uns die Kraft, an den Teilstücken, an den tragischen Dingen unseres Lebens, an den Dingen, die wir nicht verstehen, nicht zu verzweifeln und die Herausforderungen und Rückschläge unseres Lebens zu verkraften. Wo war Gott damals in der Hoffnungslosigkeit? Er schickte damals Menschen, die anpackten und motivierten. Ein Esra, ein Nehemia, ein Zerubabel, dann die Propheten, Maleachi. Ermutiger sind auch solche Puzzleteile, die die Einzelteile zusammenfügen. Und dann kommt noch eins hinzu, der Segen von Fürbitten. Den Segen von Fürbitten werden wir vielleicht nie erfahren, weil sie im Stillen geschehen. Weil Beter sich für uns und unsere Not an Gott verwendet haben und für uns gebetet haben, obwohl wir davon keine Ahnung hatten. Ein Nehemia bat um Gunst beim König für den Wiederaufbau Jerusalems. Nehemia 1, Vers 11. Wussten die Juden von diesen Dingen, von dieser Fürbitte? Nein, erst viel später an den Auswirkungen wurde Gottes Wirken deutlich. Im konkreten Moment spürten die meisten nichts davon. Ermutiger, heilende Hände, treue, stille Beter, es gibt sie auch heute. Lasst uns unserem Gott vertrauen, Stück für Stück. Weil er die neue Welt schafft, haben wir Lebensmut. Lohnt es sich zu arbeiten? Lohnt es sich, eine Familie zu gründen? Lohnt es sich, die Pandemie durchzustehen? Lohnt es sich, Menschen für Jesus zu gewinnen? Lohnt sich die Kinderstunde? Lohnt sich unsere Veranstaltungen? Lohnt sich unsere Liebe zueinander und zu den Verlorenen? Oh ja, weil Gott uns zu einem Leben des Vertrauens und auch der Hoffnung einlädt. Ein Leben des Vertrauens in seine Verheißungen. Wer die Zukunft kennt, kann die Gegenwart mit anderen Augen sehen. Gott möchte uns befreien zu einem Leben des Glaubens ohne Verlustängste. Nein, ihr Lieben, wir schaffen durch unseren Glauben keine neue und heile Welt. Aber unser Vertrauen und unser Glaube sind Positionslichter der neuen Welt Gottes. Ein kleines Licht reicht, um im Dunkeln gesehen zu werden. Eine kleine Prise Salz reicht, um eine fade Leben zu schmackhaft zu machen. Ihr Lieben, liebe Brüder, liebe Schwestern, wir sind Salz und Licht. Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Wir sind es, so sagt es Jesus. Den Rest können wir getrost unserem Herrn überlassen. Denn er sagt, ich will schaffen. Der dritte Gedanke, das Schönste kommt noch, Gottes neue Welt. Deshalb können wir kindlich beten. Ehe sie rufen, antworte ich. Noch reden sie und ich höre, sagt Gott von sich. Jesaja spricht uns auf unser innerstes Verhältnis zu Gott hin an. Und Jesus sagt für uns, von uns, liebe Kinder, bittet den Vater, so wird euch gegeben. Ich will hören, bevor ihr redet, bittet, so wird euch gegeben. Eine ganz neue Gebetskultur gilt nicht für ein bekehrtes Israel in ferner Zukunft, sondern von jetzt an für alle Kinder des himmlischen Vaters. Wie können wir das verstehen? Ist Gebet eigentlich überflüssig, wenn Gott schon alles kennt? Wenn er uns schon ins Wort fällt, bevor wir anfangen zu beten? Eine kleine Anekdote mag uns ein bisschen helfen. Manchmal kamen in der Vergangenheit unsere Kinder mit ganz verschwörerischer Miene zu uns. Papa, Mama, Wir müssen euch was sagen. Ja? Dann schießt mal los, raus mit der Sprache. Und dann sprudelten die Vorschläge und Wünsche und die Pläne nur so heraus. Wieso lacht ihr denn? Ach Kinder, Papa und Mama wussten schon, was ihr sagen wolltet. Weil wir kennen euch und wir haben euch lieb. Aber wir wollten es von euch hören. Und jetzt überlegen wir mal, was wir mit euren Vorschlägen und Plänen machen. Ehe sie rufen, antworte ich. Noch reden sie und ich höre schon. Schaut, könnte das nicht eine kleine, unvollkommene Erklärung dieser Worte sein? Im Gebet sprichst du zum Vater im Himmel, der dich kennt und der dich liebt. Und der sich auch von deinen Bitten durchaus rumkriegen und überzeugen lässt. Und das sage ich wirklich mit hohem Respekt und mit Ehrfurcht vor unserem Gott. Gott ist unser Vater durch Jesus. Unser Beten ist ein Sprechen direkt mit dem Herzen Gottes. Bei ihm, deinem Vater im Himmel, darfst du ganz du sein. Beten ist Kontakt mit der überirdischen Welt, die schon Realität ist, die uns durchdringt. Wisst ihr, ihr lieben Christen sind eigentlich Aliens. Jesus sagt von uns, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, sagt die Bibel. Alles klar? Wir sind, wenn wir mit Jesus verbunden sind, schon jetzt überirdisch. Nicht, dass wir alles verstehen, nicht, dass alles ganz klar ist, aber wir beten und lesen die Bibel, durch die Gott zu uns spricht. Oft sehr, sehr unscheinbar. Und überall dort, auch heute und in der Zukunft, auch in der Vergangenheit, wo sich Menschen im Namen Jesu versammeln und seinem Wort gehorsam sind, blitzt das Neue als Vorgeschmack auf die Ewigkeit, auf Gottes neue Schöpfung durch. Die Gemeinde Jesu ist Gottes Neuschöpfung in einer verlorenen Welt. Er hat sie geschaffen. Gemeinde Jesu, Neuschöpfung Gottes inmitten dieser Welt, die unter dem Sterben, unter dem Hass und unter dem Vergehen seufzt. Ihr Lieben, unser Leben, unser Dienst, unsere Gemeinde sind Puzzleteile des großen Ganzen, das kommen wird. Von Jesus, von meiner Familie, von der Gemeindefamilie, von vielen lieben, guten Freunden wächst mir, wächst uns Lebensmut zu, Lebenszuversicht, unser Leben, mein Leben zu gestalten, mitten aus dem Weinen. Husch das Glück eines offenen Himmels über meine Seele. Und wenn ich sterben muss, dann weiß ich, dass mein Jesus, der größte Liebhaber meines Lebens, mich erwartet. Und das wünsche ich euch auch. Ihr Lieben, wir sind auf dem Weg zu ihm. Ein Weg, der Zukunft hat. Wollen wir einander immer wieder zur Freude, zur Vorfreude auf Gottes neue Welt, zum Lebensmut und zum kindlichen Gebet helfen? Oh, wie schön wäre das. Denn das Schönste kommt noch. Amen.